Von Herzen von Peter Spahns. Gelesen von Björn Bonn. Ein Hund.
Lolita sah hinaus in den roten Regen. Abgefischt. So spät würde niemand mehr suchen, weil niemand mehr davon ausgehen konnte, dass es noch was zu finden gab. Weit hinten im peitschenden Regen bewegte sich etwas. Tatsächlich war da jemand. Er hastete von Hauseingang zu Hauseingang, rein und raus durch die Wasservorhänge, die von überfluteten Dachrinnen fielen. Ein dürrer Mann. Er hielt etwas über dem Kopf, das zu schmal war, um Schutz zu bieten. Der Mann verschwand durch den Wasserfall des nächsten Eingangs. Lolita lehnte unter dem muschelförmigen Vordach an der tagwarmen Wand und sog die feuchte Luft ein. Stadtpatina. Bordstein, Asphalt, Gummi, Pisse, Spucke, Eisen, vielleicht Blut. Von irgendwoher frischer Beton. Der Regen wusch es aus, spülte es heran. So musste es sein, wenn man ein Hund war. Lolita stellte sich gern vor, etwas anderes zu sein.
Richtung Rot.
Normalerweise rannte er nicht. Warum auch? Bis vorhin war es ein guter Tag gewesen. Viele Leute hatten sich in der Herbstsonne treiben lassen mit reichlich Wechselgeld von Bier, Eis oder Würstchenkäufen in den Taschen. Und er hatte gearbeitet. Irgendwann war er auf einer Parkbank eingenickt, bis ihn der Wolkenbruch aufgeschreckt hatte. Er musste lange weggetreten gewesen sein, denn einige Meter entfernt glomm eine einzelne Straßenlaterne in dem dichten Regen. Froh, dass ihm niemand seinen Koffer geklaut hatte, hastete er zum nächsten Hauseingang und sprang durch die Wasserwand, die von einer überfluteten Regenrinne niederging, um sich im Trockenen zu vergewissern, dass seine Tageseinnahmen noch da waren und sein Werkzeug. Danach hatte er sich Richtung Stadtmitte bewegt, indem er sich von Haus zu Haus gearbeitet hatte. Hinter der Haustür, vor der er gerade nach Luft rang, ging Licht an. Jemand würde kommen. Er würde ihn für einen Penner halten. Er würde miese Laune haben und Ärger machen. Frank rappelte sich auf und zwang sich wieder durch das Wasser hinaus in den Regen. Erneut durchtränkt, erreichte er den nächsten Eingang. Er fror. Langsam hört der Spaß auf. Frank hatte ein Ziel. Ein entferntes rotes Leuchten. Es war lange kaum näher gekommen, aber jetzt trennte ihn nur noch eine breite Kreuzung davon. Zivilisation. Rotes Neon. Ein Schriftzug. Von Herzen. Im Schutz eines geschwungenen Vordachs lehnte eine ranke Silhouette in einem hautengen Dress lasziv rauchend an einer bunt bemalten Wand. Vielleicht ein Puff? Oder ein Varieté, so verrückt wie der Eingang bemalt war? Frank fror, aber er zögerte, dorthin zu gehen. Seine letzte Prozedur lag schon einige Stunden zurück und es könnte Probleme geben, wenn er so in den Laden ging. Er könnte es jetzt machen, aber es wäre bizarr, wenn ihn jemand währenddessen im Hauseingang traf. Frank holte tief Luft, hob seinen Koffer über den Kopf und rannte Richtung Rot.
Der Mann.
Das infernalische Dröhnen drang in sein Innerstes und zerquetschte seine Seele zu einem pechschwarzen Brei. Paul lag und spürte den Schnee, der auf ihn herabfiel, der sich auf seiner perfekt gebügelten Polizeiuniform nicht auflösen wollte. Staub und Sand maroden Mörtels, den jeder vorbeidonnernde Zug aus der geziegelten Arkade über ihm rüttelte. Er hatte sich in die verlassene Werkstatt unter der Eisenbahnbrücke verkrochen, als ihm alle anderen Möglichkeiten ausgegangen waren. Er tastete nach dem Rand der fleckigen Matratze und stöhnte, als er sich auf die Seite zog. Scharfe Kälte drang an Schulter und Bein, quälte ihn zurück an die Oberfläche seines Bewusstseins. Paul hatte sich in sich selbst verlaufen und darüber mit dem überdimensionalen Tauchsieder in einer der korrodierten Zinkwannen Wasser brodeln lassen, bis sich dichter Dampf überall niedergeschlagen und die Matratze, auf der er lag, durchtränkt hatte. Nass verströmte sie einen noch viel schrecklicheren Geruch als trocken, und da war es schon kaum zu ertragen gewesen. Es musste Stunden her sein, dass er den Tauchsieder in die Wanne gelegt hatte. Er musste etwas tun. Er öffnete ein Auge. Aufstehen. Er müsste zu dem klemmenden Tor wanken, es aufstoßen und den schrecklichen Nebel in die Nacht schicken. Allerdings im Licht der Straßenlaterne wären die Schwaden wie Rauchzeichen. Der Dampf würde ihn verraten. Es war ja nicht seine Werkstatt. Nichts war seins. Es war eine große Wanne, in dem der Sieder Wasser zum Kochen brachte, etwa so groß wie eine Badewanne. Paul zitterte. Auf der nassen Matratze würde er erfrieren, was an sich in Ordnung war, aber er wollte auf keinen Fall so gefunden werden. Nass und stinkend, seine Uniform paniert mit einer Schicht grauen Mörtelstaubs. Er zog sich halb von der schmatzenden Matratze auf den schmierigen Betonboden, wo er eine Zeit lang liegen blieb. Über den nassen Beton zu kriechen, würde seiner Uniform noch mehr schaden und seinen Körper noch schneller auskühlen als die nasse Matratze. Die Kälte stach und einschießendes Adrenalin fraß sein Phlegma. Paul hatte seinem Körper keinen bewussten Befehl dazu gegeben, aber er richtete sich auf. Er wankte durch den dichten Dampf in den Waschraum, den ein breiter Spinnschrank mit einer Reihe von Türen bis auf einen schmalen Durchgang vom Hauptraum trennte. Dort tastete Paul sich zu den Wannen und verbrannte sich an dem brodelnden Wasser, als er den Tauchsieder am Kabel herauszog. Paul packte das Stromkabel an der nächsten Windung und riss daran. Irgendwo im Dunst riss es, so dass sich das Brodeln legte. Paul keuchte. Paul hielt den Atem an. Es war wirklich still. Der Nebel dämmte. Und doch spürte Paul, dass er da war, der andere. Paul konnte nur das Unmittelbare in den Schwaden erkennen, aber er spürte, wie er angestarrt wurde, wie die Augen des anderen an ihm saugten. Paul nahm sich zusammen. Er trat vor und starrte zurück. Paul kannte den Mann sehr gut. Er hatte sein Leben zerstört, ihm alles genommen, seine Beziehung, den Job, den er geliebt hatte, die Ehre. Der Perverse. Paul schrie ihn an. Der Mann schrie zurück. Paul ballte die Fäuste, der Mann tat es auch und bleckte die gelben Zähne, als ob er hinter seinem klebrigen Vollbart grinste. Hass stieg in Paul auf, er schlug zu. Der Mann schlug auch, aber Paul traf ihn mit voller Wucht. Er zertrümmerte ihm das Gesicht, dass es in tausend Stücke platzte. Paul keuchte, sein Puls raste, Blut lief aus seiner Faust, Scherben steckten darin. Er zog einige heraus, mehr Blut, er spürte nichts. Lange starrte er in das gezackte Loch, das seine Faust geschlagen hatte. Toilettenartikel, Schlaftabletten und Scherben. Ungesundes Pulsieren in der blutenden Hand schrie nach Beachtung. Einsetzender Schmerz machte ihn klarer. Klarheit ist grauenvoll. Paul hiefte ein Bein über die Kante der noch dampfenden Zinkwanne und sah zu, wie sein polierter Lederschuh versank. Das Wasser verbrühte ihn nicht mehr, es war nur noch sehr heiß. Paul ließ den Fuß auf den Grund sinken, zog das andere Bein nach und ließ sich in die Hitze gleiten. Sein ausgekühlter Körper brüllte vor Schmerz, dass es ihm fast die Sinne raubte. Trotzdem nahm er zufrieden zur Kenntnis, dass seine Uniform im Wasser besser aussah. Er begutachtete seine Hand wie ein beschädigtes Bauteil. Aus den größeren Schnitten troff Blut im Rhythmus seines Pulses. 1.000.000 Mal hatte Paul daran gedacht, sich umzubringen. 1.000 Mal fand er, dass es ein guter Tag zum Sterben war. Hunderte von Szenarien hatte er ersonnen, wie er seinem Leben ein Ende setzen könnte. Dutzende davon hatte er versucht, mit keinem einzigen war er erfolgreich gewesen. Paul war willens zu sterben, aber er, dem jede Würde genommen war, wollte wenigstens danach in Würde gefunden werden, was sich schwieriger gestaltete, als er sich gedacht hatte. So grausam das Schicksal seit dem einen verhängnisvollen Tag zu ihm gewesen war, gerade eben hat es ihm die Entscheidung abgenommen. Mit einem Schlag hatte Paul den Perversen gerichtet und sich dazu. Wie elegant. Nur noch ein bisschen warten. Einfach Ende. Stille. Und bitte keine Wiedergeburt. Paul spürte, wie die letzte Kraft aus ihm wich. Matt ließ er die Faust ins Wasser sinken und beobachtete, wie sie langsam hinter den rot-schwarzen Schleiern verschwand, die sein Blut im Wasser zog. Über den Wannenrand hinweg blickte Paul zum Ausgang des Waschraums, durch den der dichte Nebel drängte. Ausgang. Ausgänge bedeuteten Neuanfänge. Sie folgten auf Entscheidungen und Ergebnisse. Sie bedeuteten einen Anfang oder ein Ende. Nicht mehr für Paul. Nie wieder würde er auf seinen Beinen durch diesen Ausgang gehen. Vielmehr sehnte er sich danach, dass seine körperbefreite Seele auf dem dichten Nebel hinausgetragen würde um sich irgendwo da draußen für immer aufzulösen. Im Ausgang lehnte eine schemenhafte Gestalt. Trotz der Hitze kroch Kälte in Paul hoch. Der Perverse war besiegt. Er starb gerade. Er konnte nicht dort lehnen. Außerdem war der Schemen kleiner als er. Sein knochenweißes Gesicht war auffallend flächig, soweit man es im Dunst auf die Entfernung ausmachen konnte. Aus seiner schwarzen Kapuze standen die leuchtend weißen Ohren eines Golems heraus, ansonsten war er schwarz, der Tod. Ha, so klein und schmächtig ist er also, dein Tod. Panik stieg in Paul auf. Er wollte hier in Frieden sterben und nicht irgendwo hingezerrt werden. Er hob die blutende Hand wieder aus dem Wasser. Du blutest aus. Der Tod wechselte das Stand- und Spielbein, aber er kam nicht näher. Er schien seelenruhig zu warten, bis es vorbei war. Ein guter Tod, dachte Paul. Paul konnte spüren, wie sich sein Bewusstsein aus ihm löste. Der Ausgang verschwamm, der Tod verschwamm. Alles wurde zu einem tiefen Schwarz, aus dem eine hohe Männerstimme flüsterte, sanft und rau. Die Stimme, die der Anfang von allem Schlechten gewesen war. »Hamster, kleiner Hamster!« Sie sagte es wieder und wieder, bis Dreijährige in Rüschen übersäten Prinzessinnenkostümen aus dem Schwarz an die Wanne traten. Sie hatten putzige Hamstergesichter, die ihn neugierig aus schwarzen Augen anstarrten. Sie quiekten vergnügt, dann hielten sie inne. »Bitte nicht!« Die Hamstermädchen kreischten. Und alles hörte auf. Vor dürren Menschen musste man sich in Acht nehmen. Mehr als vor fleischigen. Der Dürre rannte ohne Jacke durch den kalten Regen von Haus zu Haus mit einem Geigenkoffer auf dem Kopf. Als er näher kam, zündete Lolita eine Zigarette an. Noch auf der anderen Straßenseite wechselte Frank in einen O-beinigen Gang, den er für männlich hielt, klemmte den Koffer unter den Arm und schlenderte unter das geschwungene Vordach.
»Nahmt, was ist das hier für ein Laden?«
Lolita unterdrückte ein Husten. Sie hätte mit einem verlebten Bariton gerechnet, aber aus dem Dürren kam nur ein keuchendes Falsett. Sie schickte den Rauch in die Nacht.
»Was denkst du, was es ist?«
Frank taxierte Lolita, bis er merkte, dass sie dasselbe tat. Der Laden, die Bar, das Restaurant, der Puff oder was immer es war, hatte einige Fenster zur Straße, aber die zugezogenen, blutroten Samtvorhänge blockten jeden Blick ins Innere. Die Motive der wilden Malereien auf der Wand, die sich bis über die Eingangstür zogen, waren so wirr, dass Frank in ihnen keinen Hinweis fand, was dahinter vor sich gehen mochte. Er spähte durch die offene Tür, aber auch der schwarzblaue Vorraum verriet ihm nichts.
»Also, das rote Licht, der Name, wie du da stehst.«
»Wie stehe ich denn da?«
»Ja, mit dem engen Leder, da kann man ja drauf kommen.«
»Dass ich Motorrad fahre?«
»Ja, genau.«
Lolita hielt ihre langfingerige, lederne Hand auf.
20.
»Wofür?«
»Wegen dem, was du sagen wolltest.«
»Ich hab's ja nicht gesagt.« Frank überlegte, was passierte, wenn er nicht zahlte, zu was sie fähig war, dass sie allein in der Nacht eine Tür bewachte, wer herauskam, wenn es Ärger gab. Ihm war kalt.
»Ich hab's auch nicht gedacht.«
Frank zuckte, als ihr Mittelfinger in seine Rippen stieß.
40.
Er fror. Er konnte ihren Blick nicht standhalten, also kramte er Scheine und Münzen aus dem Geigenkoffer und klatschte sie in die schlanke Hand.
»Okay, was ist das für ein Laden?«
30.
»Weißt du was? Ich finde es selbst raus.«
Lolita biss sich auf die Unterlippe. Frank klang wie ein Meerschweinchen. Er schob sich an ihr vorbei in den schummrigen Vorraum. Ein paar Schritte weiter sah er sich nach ihr um. Im Rechteck der offenen Tür ließ Lolita seine Scheine auf ihrer ranken Silhouette verschwinden. Die Münzen warf sie nacheinander in den Regen. Es spiegelte sich nicht im geringsten in ihrer Miene, aber der Dürre machte Lolita gute Laune. Er hatte sie Hure nennen wollen. Das hieß, dass sie die richtigen Signale sandte.